Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Elternfamilien von Schia, der Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender aus Berlin. Wir möchten euch und Ihnen damit Anregungen geben, persönliche Erfahrungen teilen und Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen. Dieser Podcast beschäftigt sich mit dem Thema bedarfsgerechte Kinderbetreuung, Anregungen und konkrete Möglichkeiten für Elternfamilien in Berlin. Seit der Gründung von Schia im Jahr 1990 kämpfen wir für bedarfsgerechte Kinderbetreuung. In Berlin, der Hauptstadt der Alleinerziehenden, sind viele Alleinerziehende darauf angewiesen. Bedarfsgerechte Kinderbetreuung erhöht die Chancen für einen erfolgreichen Einstieg bzw. Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt, die Durchführung von Aus- und Weiterbildungen, eine bessere Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sie kann zum Kindeswohl beitragen, zur sozialen und kulturellen Teilhabe von Kindern und zur Entlastung des familiären Systems. Damit ist bedarfsgerechte Kinderbetreuung eine wichtige Stellschraube für die Stärkung, Gleichstellung und Chancengleichheit von Einelternfamilie. In dieser Folge werfen wir einen kurzen Blick auf die Entwicklung der Kinderbetreuung in den letzten Jahren. Wir informieren über drei zentrale Bereiche von Kinderbetreuung: die Regelbetreuung in Kita und Hort, die ergänzende Betreuung und die Betreuung im Notfall. Und wir geben für alle drei Bereiche praktische Tipps und Anregungen. Im Gespräch sind Melanie Postleb und Annette Knobloch-Minlend. Beide sind Schia-Mitarbeiterinnen und mit dem Thema Kinderbetreuung beschäftigt. Annette, wie wir aus unserer Arbeit bei Schia wissen, sind Einelternfamilien in besonderem Maße auf bedarfsgerechte Kinderbetreuung angewiesen. Lass uns das den Zuhörerinnen kurz herleiten.
Ja, die Einelternfamilie ist eine der Familienformen, die Zuwachsraten verzeichnet. Dieser Trend ist in Großstädten, insbesondere in Berlin, am stärksten ausgeprägt. Und in Berlin betrifft es sogar jede dritte Familie.
In den allermeisten Fällen sind die Eltern alleinerziehende Mütter.
Oftmals sind die Alleinerziehende, die aus beruflichen Gründen in Großstädte wie Berlin ziehen, bestens ausgebildet und haben zunächst hohe berufliche Ambitionen. Nach Trennung oder Scheidung finden sie sich häufig ohne berufliche Perspektiven wieder und ohne verwandtschaftliche oder soziale Netzwerke, die sie durch die schwierige Lebenssituation begleiten können.
40% der Alleinerziehenden sind auf staatliche Transferleistungen angewiesen. Bei Paarfamilien sind es ca. 7%. Damit sind Einelternfamilien überdurchschnittlich von Armut betroffen. Diese Tatsache wird regelmäßig belegt. Zum Beispiel im Berliner Familienbericht von 2015.
In Anbetracht dieser Tatsachen liegt es auf der Hand, dass bedarfsgerechte Kinderbetreuung die Chancen für einen erfolgreichen Einstieg bzw. Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt erhöht, die Durchführung von Aus- und Weiterbildungen erleichtert und zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie beiträgt.
Ja, wenn wir jetzt mal einen Blick werfen auf die Entwicklung der Kinderbetreuung in den letzten Jahren. Mit der Wiedervereinigung 1990 sind ja zwei unterschiedliche Modelle der Kinderbetreuung einschließlich unterschiedlicher Rollenbilder aufeinandergeprallt. Worin siehst du die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Und in welche Richtung hat es sich seitdem entwickelt?
Also in der DDR war die Ganztagsbetreuung Normalität. Mit einem Jahr kamen die Kinder in die Krippe. Sie wurden oft morgens um 6 gebracht und um 6 Uhr abends wieder abgeholt. Im Alter von 3 Jahren ging sie dann in den Kindergarten, auch für den ganzen Tag. Und als Schulkind in der DDR wurde man nach dem Unterricht nachmittags im Schulhort betreut.
Und wie war das im Westen?
Da war der Tag für Kinder zweigeteilt. Vormittags Schule oder Kindergarten und zum Mittagessen war man bereits zu Hause. Und der Nachmittag stand dann mehr oder weniger zur freien Verfügung. Im Westen haben die Kinder also erst mit etwa 3 Jahren angefangen, regelmäßig einige Stunden außerhalb der Familie zu verbringen und zu lernen, sich auf familienfremde Bezugspersonen einzulassen, sich in eine Gruppe einzuordnen, ein vorgegebenes Tagesprogramm zu absolvieren und so weiter. Und ein Kindergartentag dauerte nur auch etwa 4 Stunden. Das ist nicht einmal lang genug, um als Mutter währenddessen einen Halbtagsjob nachzugehen. Aber das Konzept war auch gar nicht auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausgelegt.
Sondern?
Der Kindergarten, der hat in Deutschland schon eine lange Tradition als Bildungseinrichtung. Der Gründer Friedrich Fröbel hat 1840 damit eigentlich eine Anschauungsstätte für Mütter gründen wollen. Die sollten da Anregungen finden, wie sie mit ihren Kindern sinnvoll spielen, sich beschäftigen können.
Und spielte die Bildung in den Betreuungseinrichtungen der DDR keine Rolle?
Oh, doch schon. Aber in Westdeutschland hatten andere Betreuungseinrichtungen, die nicht Schule oder Kindergarten waren, ein negatives Image als Notlösung für eigentlich missglückte Familiensituationen. Der Bildungsbedarf war quasi mit dem Kindergarten gedeckt und ansonsten war die Pflege und Erziehung des Kindes natürliche Aufgabe der Mutter und die konnte sie nicht einfach so auf andere abwälzen. Wenn sie also das Kind abgegeben hat, um zu arbeiten, dann musste da wohl irgendwas schiefgelaufen sein. Also war der Ernährer vielleicht der Familie abhanden gekommen oder war sie Egoismus, der sie aus dem Haus trieb, um Karriere zu machen? Und das typische westdeutsche Wort Rabenmutter ist eng mit dem Bild der Mutter verbunden, die ihr Kind noch vor Vollendung des dritten Lebensjahres in eine Einrichtung, also eine Krippe, gibt.
Ah ja, dann gab es auch in Westdeutschland Krippen.
Ja, ja, es gab welche, aber ihre Anzahl war verschwindend gering. Also 1990 standen in den alten Bundesländern nur für 1% der Kinder unter 3 Jahren Betreuungsplätze zur Verfügung. Und in der DDR gab es für 80% der Kinder Betreuungsplätze. Allerdings muss man sagen, dass Westberlin da noch eine Sonderrolle spielte. Dort gab es tatsächlich Ende der 80er Jahre Betreuungsplätze für 25% der unter 3-Jährigen.
Kannst du das erklären?
Ja, der urbane, also der städtische Lebensstil ist schon ein ganz anderer als in ländlichen Gebieten. Das prägende traditionelle Familienbild hatte da weniger Gültigkeit als in Westdeutschland, also vor allem in ländlichen Gebieten. In der Stadt gab es schon viel eher andere Lebensformen wie WGs oder Kommunen und auch viel mehr Einelternfamilien. Außerdem waren in der Stadt schon immer viel mehr Frauen berufstätig als in Kleinstädten oder auf dem Land. Dazu kam dann in den 70er Jahren in Westberlin oder auch in anderen großen Städten, aber in Westberlin vor allem die Entwicklung der Kinderläden. Die Eltern waren damals nicht zufrieden mit der altmodischen Methode in Kindergärten. Außerdem war das Angebot auch nicht ausreichend und dann haben sie selber Initiative ergriffen und die Kinderläden gegründet. Aus denen sind dann auch später manchmal die Kindertagesstätten geworden.
Du hast die Sichtweise in der alten Bundesrepublik beschrieben, dass Mütter ihre Pflicht und vor allem ihre Kinder vernachlässigen, wenn sie sie im Alter von unter 3 Jahren der Fremdbetreuung überließen. Wieso war deiner Meinung nach die Krippenbetreuung in der DDR nicht so negativ besetzt?
Ja, für Frauen in der DDR war es fast absurd, den Müttern ein schlechtes Gewissen einreden zu wollen, weil sie ihrer Berufstätigkeit nachgingen und ihre Kinder in der Krippe abgegeben haben. Zum einen hat sich die DDR, anders als die Bundesrepublik, offiziell besonders von den Nationalsozialisten tradierten Rollenbild der Frau und Mutter verabschiedet. Und in der DDR gab es auch schon 1950 eine gesetzliche Verankerung, dass eine Frau durch die Eheschließung nicht daran gehindert werden dürfe, einen Beruf auszuüben. Außerdem wurde erwartet, dass eine Frau berufstätig ist. Nach dem Krieg wurde jede Arbeitskraft gebraucht und es entsprach dem sozialistischen Menschenbild, dass der Wiederaufbau eine gemeinsame Sache ist, an der sich jeder und jede zu beteiligen hat.
In der Bundesrepublik mussten die Frauen ihre Männer ja bis in die 70er Jahre noch um Erlaubnis fragen, wenn sie berufstätig werden wollten.
Ja, genau. Außerdem wurde in der DDR die Versorgung der Kinder in den Krippen und anderen Einrichtungen als besonders wertvolle, als fortschrittliche und professionelle Betreuung gepriesen. Und schließlich war es dem Staat auch ganz recht, die Erziehung der jungen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zur sozialistischen Persönlichkeit selber in der Hand zu behalten.
Wie haben die Frauen in der DDR diese Möglichkeiten der Kinderbetreuung beruflich genutzt?
Ja, die Erwerbsquote lag bei den Müttern in der DDR um 90% und in Westdeutschland dagegen nur um 50%. Und die Frauen in der DDR waren häufig besser ausgebildet als Frauen im Westen. Sie waren selbstverständlich in Führungspositionen in Unternehmen vertreten und das Gender Pay Gap war wesentlich geringer ausgeprägt.
Diese flächendeckende Infrastruktur für Kinderbetreuung hat demnach erheblich zur beruflichen Selbstverwirklichung von Frauen in der DDR beigetragen.
Ja, und auch wenn diese Dreifachbelastung hart war, denn auch in der DDR haben die Männer kaum für Entlastung im Haushalt gesorgt, war es doch zeitlich hinzubekommen. Die Frauen in Westdeutschland hingegen hätten sich zweiteilen müssen. Und so hieß es für die meisten entweder oder.
Und was passierte dann, als die beiden Systeme aufeinanderprallten? Also diese beiden Systeme von Kinderbetreuungsstrukturen?
Ja, die Grunderfahrung für Menschen aus der DDR war ja Anfang der 90er Jahre die, dass der Westen bestimmt, wo es lang geht. Und so war es auch in diesem Punkt. Obwohl das Rollenmodell des Ostens dem Trend westlicher Frauen entsprach, sich auch nach und nach mehr Chancengleichheit gegenüber den Männern zu erkämpfen. Aber dass die Frauen in den neuen Bundesländern sich in ihrem Erwerbsverhalten den Frauen im Westen tendenziell angepasst haben, beruhte auf keinen Fall darauf, dass das westliche Modell das überzeugendere war. Die wirtschaftliche Situation hatte das erzwungen. Der Einbruch in der Wirtschaft führte zu Schließungen großer Betriebe und damit zu großer Arbeitslosigkeit. Aber auch zu Schließungen der Betriebskitas. Die Kommunen sind mit in die wirtschaftliche Misere mitgerissen worden und konnten die öffentlichen Einrichtungen nicht mehr unterhalten. Und zusätzlich sind junge Leute im Alter, in dem man Familien gründet, abgewandert. Und dann kam noch hinzu, dass die allgemeine Verunsicherung so groß war und dazu geführt hat, dass die Geburtenraten in den neuen Bundesländern Anfang der 90er Jahre drastisch zurückgingen. Schlussendlich konnte die Infrastruktur der Betreuungseinrichtungen in der Dichte nicht aufrechterhalten werden.
Und wie ging diese Entwicklung dann weiter?
Naja, weder im Osten noch im Westen waren die Frauen damit versöhnt. Also der Anspruch auf die Hälfte vom Kuchen, die blieb natürlich bestehen. Nur die Machtverhältnisse haben das halt erst noch nicht erlaubt. Ja, und auch die Betreuungseinrichtungsinfrastruktur. Und da hat es dann sehr lange gedauert, bis es in den Köpfen auf höchster Ebene angekommen war, dass die sinkende Geburtenrate ein Wachstums- und Wohlstandsrisiko darstellt. Und da wurde dann ein Handlungsbedarf erkannt. Und außerdem auch festgestellt, dass das Sinken der Geburtenrate mit Versäumnissen in der Familienpolitik zusammenhängen. Es hat dann bis 1996 gedauert, bis der Rechtsanspruch, einen Betreuungsplatz für Kinder ab 3 Jahren eingeführt wurde. Und dann hat es weitere 17 Jahre gebraucht, bis der Rechtsanspruch auf Betreuung ab vollendetem 1. Lebensjahr eingeführt wurde.
Wann wurde der eingeführt?
Naja, jetzt vor 6 Jahren.
Aber schafft der rechtliche Anspruch darauf auch den tatsächlichen Platz?
Nein, leider nicht. Das Versprechen hat der Gesetzgeber bis heute noch nicht eingelöst. Da sind noch viele Anstrengungen und Förderprogramme notwendig. Also dieses Jahr im März betrug die Betreuungsquote 34,3%. Wobei im Westen 30,3% und im Osten mit Berlin zusammen 52,1%. Der Bedarf, der liegt aber bei 45% für Gesamtdeutschland. Im vergangenen Jahr hat man die Quote um 3,7% gesteigert. In diesem Tempo will man dann die Lücke bis 2025 schließen.
Das heißt, ab 2025 soll die Lücke zwischen Bedarf und Nachfrage gedeckt sein und Eltern können ihrer Berufstätigkeit nachgehen, also insbesondere die Mütter. Wie würdest du das noch weiter fassen, die Aufgaben von Kinderbetreuung?
Ja, also das ist im Kinder- und Jugendhilfegesetz vorgegeben. Da gibt es einen gesetzlichen Auftrag und der heißt Förderung. Das erste Ziel ist Förderung. Aber Vereinbarkeit ist auch ein wichtiges Ziel.
Dann lass uns doch zur aktuellen Situation in Berlin kommen. Weg von der Bundesebene hin zu Berlin. Der Kita-Platzmangel und der Mangel an Erzieherinnen für Kita und Hort sind allgegenwärtig. Welche nachhaltigen politischen Maßnahmen wurden in den letzten Jahren ergriffen, um dieses Problem zu lösen? Und wie würdest du den aktuellen Stand beschreiben?
Ja, es fehlt tatsächlich an vielen Ecken und Enden. Sowohl Gebäude als auch Personal. Tatsächlich wird aber auch seit einigen Jahren viel getan. Aber die großen Versäumnisse der Jahre davor aufzuholen, das ist schon schwierig und geht auch nicht von heute auf morgen. Der Senat hat also da verschiedene Programme schon ins Leben gerufen, unter anderem Auf die Plätze, Kitas los und ein MOKIP-Programm. Beide zielen darauf hin, die Zahl der Einrichtungen und Plätze zu erhöhen. Außerdem wurde, um Fachkräfte zu gewinnen, verstärkt auf die Quereinstiegsmöglichkeit gesetzt und viel dafür geworben. Ja, und 2018/19 hat man schon eine Summe von etwa 210 Millionen Euro dafür investiert. Und jetzt mit dem neuen Gute-Kita-Gesetz, mit dem der Bund den Ländern Gelder zur Verfügung stellt, kommen dann nochmal 239 Millionen für Berlin allein dazu. Bei dem jetzigen Programm will man den Schwerpunkt stark auch auf die Verbesserung der Personalsituation setzen. Die finanzielle Aufwertung der Arbeit in der Kindertagespflege ist da zum Beispiel auch sehr wichtig.
Kannst du Zahlen nennen? Von wie vielen Plätzen reden wir und wie hoch ist der Bedarf in Berlin?
Im Juli sollte es 178.000 Plätze in Kitas und in der Kindertagespflege gegeben haben. Davon sind 7.000 allein im letzten Jahr geschaffen worden und dieses Jahr sollen nochmal 5.000 dazukommen. Aber für das Kita-Jahr 2020/21 wird ein Bedarf von 193.000 Plätzen vorhergesagt. Damit sei allerdings dann ein Höhepunkt erreicht, sagt die Senatsverwaltung.
Okay, demnach soll der Bedarf dann wieder sinken und wir hoffen mal, dass sich die Senatsverwaltung da nicht verrechnet hat.
Man wird sehen.
Kommen wir nun zum Bereich Regelbetreuung. Wie sehen die regulären Betreuungsangebote für Kita und Hort aus? Mit welchen Herausforderungen sind Familien derzeit konfrontiert?
Also für Kinder im Vorschulalter gibt es die Tageseinrichtungen, also die Kitas und die Tagespflegestellen. Daneben gibt es auch noch Elterninitiativ-Kitas, aber die will ich heute mal hier außen vor lassen, weil es zu weit führen würde. Tagespflegestellen werden von einer oder auch von einer ganz kleinen Gruppe von Tagespflegepersonen geführt. Die Betreuung findet dann im Haushalt der Betreuungspersonen oder auch in extra angemieteten Räumen statt. Der Rahmen ist dann kleiner und familiär als in einer Kita. Das Personal muss aber auch eine pädagogische Qualifikation haben. Diese Betreuungsform ist aber in der Regel für unter Dreijährige vorbehalten. Und dann die Tageseinrichtungen, die werden heutzutage meist unter den Namen Kita oder also Kindertagesstätte geführt. Die Namen Krippe und Kindergarten, also Kindergarten ist noch weit verbreitet, aber jetzt als Form für Kinder nur ab 3 Jahren ist es eher selten. Also es gibt immer die kombinierten Einrichtungen heutzutage oder vorwiegend. Die Kitas haben Öffnungszeiten von 12 Stunden und wenn eine Kita länger öffnen möchte, muss sie das extra genehmigen lassen. Ein Halbtagsplatz, der umfasst 100 Stunden monatlich, das sind also circa 4,5 Stunden am Tag. Der Teilzeitplatz, der umfasst dann 100 bis 140 Stunden, das sind etwas über 6 Stunden am Tag. Und die Ganztagsförderung, das sind 140 bis 180 Stunden, gut 8 Stunden am Tag. Dazu gibt es dann noch die erweiterte Ganztagsförderung und die ist über 10 Stunden am Tag. Und darüber hinaus gibt es dann auch noch die ergänzende Kindertagespflege, Betreuung zu Zeiten, in denen Hort oder Kita geschlossen sind. Aber da kommen wir dann später noch genauer dazu.
Welchen Umfang umfasst der Rechtsanspruch auf Betreuung?
Einen Teilzeitplatz kannst du mit deinem Kind auf jeden Fall beanspruchen. Und wenn du weitergehenden Bedarf hast, musst du den nachweisen und hast auch einen entsprechend höheren Anspruch.
Also entsprechend die Arbeitszeiten nachweisen.
Genau, der Bedarf entsteht meist aus Arbeitszeiten, kann aber auch durch Ausbildungszeiten oder andere ganz dringende Dinge, die dem Jugendamt eben auch einleuchten, gegeben sein.
Wie finde ich einen Kita-Platz in Berlin?
Hoffentlich mit dem Kita-Navigator.
Der Kita-Navigator ist eine App, stimmt's?
Ja, genau, das ist eine App, die eine umfangreiche Datenbank über alle öffentlich geförderten Kindertageseinrichtungen verwaltet und je nach Wunsch des Nutzers auch auswertet. Also man kann sich dort als Eltern ein kostenloses Konto anlegen und dann in der Gesamtliste aller Kitas eine Kita heraussuchen, die man für die eventuelle dortige Anmeldung des Kindes vormerken möchte. Die Kitas sind mit ihren jeweiligen Merkmalen und Angeboten dargestellt und man kann sich die Kitas herausfiltern, die einen besonders ansprechen. Mit einer Art Ampelsystem zeigen die aufgerufenen Kitas an, ob sie noch freie Plätze haben. Und du kannst auch online mit den Kitas in Kontakt treten und dein Interesse an einem Gespräch bekunden. Du kannst dich auch online auf eine Warteliste eintragen. Wobei, und das ist auch eigentlich für mich ein Positivpunkt von dem Kita-Navigator, die Möglichkeiten, sich auf Wartelisten zu setzen, ist deutlich begrenzt. Damit soll eben verhindert werden, dass sich die 1000 Anmeldungen auf 1000 Wartelisten gegenseitig blockieren. Und außerdem kann man sich auch erst anmelden für ein Interesse auf Kita-Platz, wenn das Kind schon geboren ist. Also eine Kitasuche vor der Geburt kann man sich sparen.
Was empfiehlst du Eltern, die dringend einen Kita-Platz suchen? Schließlich gibt es ja den Rechtsanspruch auf Betreuung ab Vollendung des ersten Lebensjahres.
Ja, also die Voraussetzung dafür, diesen Anspruch geltend zu machen, ist die Beantragung des Betreuungsgutscheines. Den bekommt man beim Jugendamt oder man kann ihn auch online beantragen. Auf dem Betreuungsgutschein ist der zeitliche Bedarf festgehalten. Wenn man trotz Kita-Navigator dann oder anderen Bemühungen keinen Platz findet, sollte man auf jeden Fall dem Jugendamt weiter auf die Füße treten. Die Jugendämter sind verpflichtet, einem bei der konkreten Suche zu helfen. Und wenn man es selbst, also dann zu helfen, wenn man es selbst erfolglos versucht hat. Also man sollte nicht gleich sagen, hier, gib mir mal. Aber wenn es einfach keinen Kita-Platz gibt und das Jugendamt eben auch keinen anbieten kann, gibt es noch die Möglichkeit, dass man sich selber eine Betreuung sucht und die Kosten dafür übernehmen lässt.
Also eine Betreuungsperson, meinst du?
Ja, eine Betreuungsperson. Mhm. Das kann aus dem Bekanntenkreis sein oder man wird kreativ, setzt Anzeigen auf. Jedenfalls, man sucht eine Betreuungsperson und muss dann aber das Jugendamt einbeziehen. Also die Kostenübernahme wird nicht ohne Voraussetzungen gegeben. Man muss dann diese Person auch dem Jugendamt vorstellen. Das Jugendamt muss das Gefühl haben, dass die Person geeignet ist für die Kinderbetreuung. Und dann kann eben auch in einem bestimmten Kostenrahmen die Kosten übernommen werden. Schließlich wird dann auch der Vertrag zwischen dieser Person und dem Jugendamt vereinbart. Also ähnlich wie bei der Kindertagespflege auch.
Und wie sieht es mit der Betreuung für Schulkinder aus?
Die Grundschulen in Berlin, die sollen prinzipiell eine Betreuung sicherstellen. Und dafür gibt es einmal die verlässlichen Grundschulen. Das heißt, da wird zumindest von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr betreut. Also das ist Unterrichtszeit, die ist verpflichtend. Da sind die Kinder auf jeden Fall betreut. Dazu gibt es dann in den Grundschulen noch offenen Ganztagsbetrieb und es gibt gebundene Ganztagsgrundschulen. Bei den gebundenen Ganztagsgrundschulen beginnt der Schulbetrieb morgens um 8 und endet um 16 Uhr. Diese Zeit gilt als Schulzeit mit Anwesenheitspflicht. Also die Zeit ist auch auf jeden Fall abgesichert mit Betreuung. Die Schule öffnet um 7.30 Uhr Und bei Bedarf können die Kinder aber auch in einem Frühhort schon ab 6 Uhr betreut werden. Außerdem kann man bei Bedarf eine Spätbetreuung von 16 bis 18 Uhr in Anspruch nehmen. 80% aller Grundschulen sind aber offene Ganztagsgrundschulen. Bei ihnen wird das Angebot der verlässlichen Halbtagsgrundschule, also bis 13.30 Uhr, durch ergänzende Förderungs- und Betreuungszeiten in Form auch von einem Hort angeboten, in verschiedenen Modulen. Da gibt es dann nochmal, genau wie bei der Ganztagsschule auch, die Frühbetreuung von 6 bis 7.30 Uhr, dann eine Nachmittagsbetreuung von 13.30 Uhr bis 16 Uhr und wer eben dann darüber hinaus noch Betreuung braucht, Spätbetreuung auch von 16 bis 18 Uhr. Außerdem gibt es bei den Grundschulen auch die Ferienbetreuung. Für die Teilnahme an einzelnen oder an allen Modulen der offenen Ganztagsgrundschule ist der Nachweis des Betreuungsbedarfs notwendig. Man muss nachweisen, dass man eben berufstätig ist oder in Ausbildung ist oder so. Für die Kinder der 5. und 6. Klassen muss immer der Bedarf der Betreuung nochmal extra nachgewiesen werden. Also die Schulen haben oder die Horte an den Schulen haben durchaus auch Probleme, ausreichend Personal zu finden und deswegen gibt es da auch durchaus Engpässe.
Was kostet denn eigentlich die Betreuung in Kita und Hort?
Seit dem 1. August 2018 sind Kita- und Kindertagespflege für alle Kinder kostenfrei. Nur das Mittagessen muss noch bezahlt werden, es kostet 23 Euro pro Monat. Aber auch die fallen weg für die Kinder, die einen Berlin-Pass haben. Dann gibt es Kitas, die erheben Zuzahlungen. Das ist durchaus möglich, aber nur in bestimmten Grenzen. Es muss sich dabei auch um zusätzliche Angebote handeln, wie Bioessen oder ein Sportangebot oder auch Sprachunterricht. Insgesamt dürfen nicht mehr als 90 Euro zusammenkommen. Was ganz wichtig ist, es gibt ein Recht auf einen zuzahlungsfreien Kita-Platz. Also der Vertrag darf nicht davon abhängig gemacht werden, dass die Eltern eine Zuzahlung bezahlen oder einer Zuzahlung zustimmen. Und ja, ab 2019 oder seit Sommer 2019 ist für Kinder in der Grundschule auch der Hortbesuch in den ersten 2 Schuljahren kostenfrei. Ab der 3. Klasse ist es dann abhängig vom Einkommen der Eltern. Und für die Grundschüler ist sogar für alle das Mittagessen auch kostenlos.
Du hast erwähnt, dass in der DDR viele Kitas an Betriebe angeschlossen waren. Wie sieht das denn heute mit den Unternehmen aus? Sehen sich Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen in der Verantwortung für Kinderbetreuung?
Es gibt Unternehmen, die erkennen ihre Verantwortung und haben betriebseigene Kitas oder kooperieren mit privaten Kita-Trägern, die im Auftrag der Betriebe eine Kita führen. Oder andere buchen bestimmte Platzkontingente in nahegelegenen Kitas oder geben Zuschüsse für individuelle Kinderbetreuung. Aber insgesamt ist das Bewusstsein für die eigene Verantwortung unter den Unternehmen nicht so weit ausgeprägt. Hier herrscht häufig die Meinung vor, dass Kita Aufgabe des Senates ist. Dabei geben allerdings die Arbeitgeber den Takt vor, wann die Mutter oder der Vater seine ganze Arbeitskraft dem Unternehmen zu widmen hat. Und gerade wenn es dann darum geht, von Eltern zeitliche Flexibilität und Einsatz auch mal in Abendstunden oder an Wochenenden zu verlangen, können sie nicht sagen, sie hätten mit dem Thema nichts zu tun. Der Fachkräftemangel lässt diese Nachricht dann inzwischen schon bei den Personalverantwortlichen ankommen. Und die Sensibilität für Vereinbarkeit nimmt also tatsächlich jetzt so ein bisschen zu. Und wir möchten die Unternehmen eigentlich nur dazu ermutigen, das Thema offensiv anzugehen und sich über die Fördermöglichkeiten durch Regierungsprogramme zu informieren und sie gegebenenfalls auch zu nutzen, also Förderprogramme zum Thema Vereinbarkeit.
Gut, also wir haben jetzt einen Blick geworfen auf die Entwicklung der Kinderbetreuung und den aktuellen Stand, vor allem in Berlin. Dann haben wir uns die Regelbetreuung angeguckt und jetzt lass uns doch mal zum Thema ergänzende Kinderbetreuung kommen. Was heißt ergänzende Kinderbetreuung? Damit ist gemeint der Bedarf an Betreuung außerhalb der klassischen Kita- und Hortöffnungszeiten, wie morgens, abends, nachts, an Wochenenden oder Feiertagen. In diese sogenannten Randzeiten fallen viele klassisch weibliche Tätigkeiten, wie zum Beispiel in der Pflege und im Einzelhandel, in Kita und Schule. In diese Randzeiten fallen aber auch viele Tätigkeiten im Dienstleistungssektor, der ja in Berlin recht ausgeprägt ist. Seit der Gründung von SCHIA haben wir über 25 Jahre Erfahrung mit eigenen Angeboten ergänzender Kinderbetreuung. Von 1993 bis einschließlich 2012 konnten die Angebote mit Fördermaßnahmen für den zweiten Arbeitsmarkt finanziert werden. Seit 2014 konnten wir für 3x18 Monate die BGAG-Stiftung Walter Hesselbach für die Förderung gewinnen und sind darüber sehr dankbar. Durch die Stiftung konnte seit 2014 in 59 Familien insgesamt 6.373 Stunden betreut werden. Aus unseren langjährigen Erfahrungen wissen wir, dass Alleinerziehende aus vielfältigen Berufsgruppen und quer durch alle sozialen Schichten auf Betreuung in Randzeiten angewiesen sind. sei es die Chirurgin, die um 8 im OP stehen muss, die Schauspielerin, die abends Vorstellung hat, die Erzieherin oder die Verkäuferin, die Frühschichten arbeiten muss oder die selbstständige Hebamme, Kosmetikerin, Yogalehrerin, Fußpflegerin oder Rechtsanwältin, die außerhalb der Kita- und Hortöffnungszeiten tätig sind. Und wenn diese Mütter, in der Regel sind es die Mütter, die sich an uns wenden, wenn diese Mütter ergänzende Kinderbetreuung in Anspruch nehmen, geht es in der Regel nicht etwa darum, die Karriereleiter zu erklimmen, sondern primär darum, den Arbeitsplatz zu erhalten, den Einstieg bzw. Wiedereinstieg zu schaffen oder eine Aus- bzw. Weiterbildung machen zu können. Es geht also um die pure Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. So unsere Erfahrung. Weil sich die Regelöffnungszeiten von Kita und Hort in diesen Fällen nicht mit den erforderlichen Arbeitszeiten vereinbaren lassen. Von Zeit für Gesundheitsfürsorge, Alltagsorganisation oder gar Freizeit ist hier noch nicht einmal die Rede. Wir haben im Laufe dieser Jahre ca. 150 Familien auf der Warteliste gehabt und die Anfragen sind nach wie vor regelmäßig da. Um in diesem Bereich Lobbyarbeit zu leisten und die Berliner Situation zu verbessern, hat SCHIA bereits 1995 ein Netzwerk gegründet, um sich mit anderen Trägern und Projekten für flexible, ergänzende Kinderbetreuung stark zu machen. Annette, was konnte das Netzwerk seitdem bewirken? Du leitest es ja. Wie schätzt du das ein?
Ja, also gleich das erste Jahr, da war ich allerdings noch nicht dabei. Da war geprägt von großem Tatendrang und Schwung. Und damals war gerade das Kindertagesförderungsgesetz in der parlamentarischen Beratung. Und da hat SCHIA sich dann auch als Lobbyist gleich stark gemacht und außerparlamentarisch eingemischt. Da wurden intensive Gespräche geführt mit den Politikern aller Fraktionen und die konnten auch tatsächlich dann für das Thema sensibilisiert werden. Und im Ergebnis hat die ergänzende Kinderbetreuung als ergänzende Kindertagespflege ihren Weg dann tatsächlich in die Gesetzgebung gefunden. Das ist jetzt unsere Grundlage, mit der wir arbeiten, wenn wir Leute zum Jugendamt schicken, die einen Bedarf an ergänzender Kinderbetreuung haben. In den ersten Jahren haben viele Organisationen, die dann im Netzwerk vertreten waren und Initiativen, so wie wir, mit Mitteln der Arbeitsämter ergänzende Kinderbetreuung angeboten. Das waren sogenannte ABM- oder SAM-Maßnahmen. Ab 2012 war diese Art der Finanzierung aber nicht mehr möglich und tatsächlich sind dann sehr viele Projekte deshalb weggebrochen. SCHIA und einige andere konnten zwischenzeitlich dann Stiftungsgelder, wie du schon erwähnt hast, für diese Dienstleistung akquirieren. Aber das ist durchaus schwierig und solange die ergänzende Kinderbetreuung nicht auf stabilen Füßen steht und in angemessenem Umfang angeboten werden kann, gibt es für uns also als Netzwerk also noch eine konkrete Aufgabe. Also ein aktuelles Thema ist zum Beispiel die unattraktiven Arbeitsbedingungen für Betreuungspersonen, die das Jugendamt über Vermittlung von MOKIS, der offiziellen berlinweiten Vermittlungsstelle, beauftragt. Und in unserer Runde sitzen aber auch Initiativen, die ganz wichtige Patenschaftsprogramme koordinieren. Also anders als bei der ergänzenden Kinderbetreuung geht es hier nicht darum, Engpässe bei der Kinderbetreuung zu überbrücken und Vereinbarkeit mit der Berufstätigkeit herzustellen, sondern geht es darum, das soziale System Familie durch regelmäßige freundschaftliche Kontakte zu bereichern. Wunschgroßeltern ist zum Beispiel so ein Projekt und im Idealfall entsteht da wirklich so etwas wie Großfamilie und hält auch über Jahrzehnte. Ja, und eine andere Gruppe von Projekten sind diese frühen Hilfe. Es gibt also verschiedene Projekte, die Patenschaften zu Familien aufbauen in der allerersten Zeit nach der Geburt, um einfach den Stress der Geburt, die ganz neue Situation, um da eben die Familie aufzufangen und ihr zu helfen.
Okay, das dazu zu unserem Netzwerk. Die Möglichkeit der ergänzenden Kinderbetreuung ist gesetzlich gegeben. Wie sollten interessierte Eltern vorgehen? Was empfiehlst du Eltern, die bei dir hier in der Beratung landen?
Ja, ich weise die Eltern zunächst mal auf diese Möglichkeit überhaupt hin, weil viele das gar nicht wissen, dass sie tatsächlich einen Antrag auf ergänzende Kinderbetreuung stellen können und diese im Idealfall auch bekommen. Zuständig ist das Jugendamt, aber da die Akquise und Vermittlung der Betreuungsperson über das Projekt MOKIS läuft, schicke ich die Leute dorthin. Zunächst wird dann der Bedarf geprüft, also die Eltern, die müssen nachweisen, entweder durch Arbeitsvertrag oder andere Bescheinigung, das kann auch Vorlesungsverzeichnis sein oder Ausbildungsvertrag, müssen sie also nachweisen, zu welchen Zeiten sie sich nicht um ihr Kind kümmern können und auch weder Kita oder Schulhort, je nachdem, noch jemand anderes aus dem Haushalt oder der Familie sich um das Kind in der Zeit kümmern kann. Und übrigens ist das bestehende Betreuungsverhältnis in einer regulären Kinderbetreuungsform, also Kita oder Hort oder Kindertagespflege, Voraussetzung für die ergänzende Kindertagespflege. Also wenn alle Voraussetzungen gegeben sind, erhalten die Eltern einen Betreuungsgutschein für die ergänzende Kindertagespflege. Das ist dann ein eigenes Formular und jetzt kein Änderungsantrag auf den bestehenden Betreuungsgutschein oder so, sondern es ist ein eigenes Formular. Ja, mit großem Glück hat Mokis dann Kapazitäten und eine Vermittlung kommt zustande. Und dann wird das Jugendamt mit der Betreuungsperson einerseits und mit den Eltern andererseits einen Vertrag abschließen. Das heißt also, zwischen den Eltern und der Betreuung gibt es keine vertragliche Beziehung und auch keine Zahlungsverpflichtungen. Genau wie bei der Kindertagesbetreuung läuft das dann übers Jugendamt.
Was müssen die Eltern für diese Leistung zahlen?
Ja, die Zahlung orientiert sich genau an den Kostenbeteiligungsregelungen in der üblichen Kindertagespflege. Das heißt, nichts, solange das Kind noch nicht in der dritten Klasse ist. Also ab der dritten Klasse richten sich die Kostenbeteiligungen dann nach der Einkommenshöhe, sind gestaffelt. Leider gibt es viele Fälle, wo eine Betreuung nicht zustande kommen kann über MOKIS, weil die Anfragen das Mehrfache dessen ist, was an Betreuungspersonen vermittelt werden kann, also die Kapazitäten bei weitem übersteigt. Ihnen fehlen einfach die Leute und die sind schwer zu finden, weil die Bedingungen in dieser ergänzenden Kindertagespflege zu arbeiten nicht gut sind.
Was empfiehlst du Eltern, die auf diesem Weg, also über das Jugendamt, keinen Erfolg haben?
Ich rate Ihnen, eine Person selbst zu suchen. Für diese vertrauensvolle Aufgabe, die eng an die familiäre Situation gebunden ist, akzeptiert das Jugendamt unter bestimmten Bedingungen auch Personen, die das Vertrauen der betreuungssuchenden Familien genießen.
Welche Voraussetzungen müssen die Betreuungspersonen erfüllen?
Sie müssen das erweiterte Führungszeugnis vorlegen, ohne Eintrag natürlich. Sie müssen einen Erste-Hilfe-Kurs am Kind absolvieren. Und das Jugendamt muss in einem Gespräch den Eindruck gewinnen, dass die Person geeignet ist. Sollte diese Person daran interessiert sein, längerfristig solche Betreuung zu übernehmen, müsste sie dann die Qualifikation durchlaufen, die MOKIS extra für Betreuerinnen und Betreuer in der ergänzenden Kindertagespflege anbietet.
Die meisten haben vorher sicher schon in ihrem Umfeld herumgefragt, ob es jemanden gibt, der die Betreuung übernehmen kann. Was dann?
Ja, also ich ermutige die Eltern trotzdem noch zum Jugendamt zu gehen und sich auf den Paragraphen 17 des Kita-Förderungsgesetzes zu berufen. Aber leider lässt sich das nicht einfordern, denn unser schönes Gesetz ist nur eine Kann-Bestimmung. Aber da das Kita-Förderungsgesetz auch im Paragraph 4 sagt, dass der Betreuungsumfang dem Förderungsbedarf des Kindes und den Bedürfnissen seiner Familie gerecht werden soll, sehe ich die Jugendämter durchaus da in der Verantwortung. Ja, manchmal schlage ich auch vor, direkt bei der Senatsstelle anzurufen. Also da wird Ihnen sicher keine Betreuungsperson vermittelt, aber der Senatsverwaltung wird dann anschaulich vermittelt, wie dringend der Bedarf ist.
Annette, jetzt haben wir über zwei Bereiche der Kinderbetreuung bereits gesprochen. Die Regelbetreuung in Kita und Hort und die ergänzende Betreuung, über die wir ja hier bei SCHIA beraten, beziehungsweise für die wir uns stark machen. Jetzt ist noch ein dritter Fall von Betreuung für viele Alleinerziehende besonders dringlich. Wir bekommen auch vermehrt Anfragen dazu. Das ist nämlich die Betreuung im Notfall. Was ist, wenn das Kind erkrankt oder die oder der Alleinerziehende vorübergehend oder mittelfristig nicht arbeiten gehen kann, um sich um das Kind zu kümmern?
Meistens kommt hier die Regelung der gesetzlichen Krankenkasse zur Geltung. Da haben nach § 45 Alleinerziehende mit einem Kind Anspruch auf bis zu 20 Tage Freistellung und Krankengeld. Die Höhe des Krankengeldes entspricht 70% des Arbeitsentgelts, aber nicht mehr als 90% des Nettogehalts. Bei zwei Kindern erhöht sich die Anzahl der freien Tage auf 40 und bei drei und mehr Kindern ist die Anzahl allerdings bei 50 Tagen gedeckelt.
Und was heißt dann krank?
Na, da würde ich mich schon auf das Urteil des Arztes verlassen. Ich muss dann sowieso, wenn ich mich auf dieses Recht nach SGB V berufe, den Nachweis des Arztes vorlegen, dass mein Kind krank ist, dass es unter 12 Jahre alt ist und dass es Betreuung braucht. Diese Bescheinigung lege ich dann auch der Krankenkasse vor, um Krankengeld für die Tage der Abwesenheit zu beantragen.
Und wenn die Krankheitstage aufgebraucht sind?
Nur in dem Fall, dem wir niemanden wünschen, dass nämlich das Kind sterbenskrank ist, entfällt diese zeitliche Begrenzung. Ansonsten muss man andere Lösungen finden. Also es könnte ein Anspruch auf Krankenpflege für das kranke Kind bestehen. Die kann dann sogar bis 4 Wochen bewilligt werden. Dann ist das Kind gut versorgt, aber halt nicht von Mutter oder Vater. Bei leichteren Krankheiten würde ich auch nach einer Kulanzlösung mit dem Arbeitgeber suchen. Also vielleicht kann ich mein Arbeitszeitkonto belasten oder vielleicht kann ich von zu Hause aus arbeiten.
Das war jetzt der Fall, wenn das Kind krank ist. Wie sieht das aus, wenn das alleinerziehende Elternteil erkrankt oder sich vorübergehend oder mittelfristig nicht um das Kind oder die Kinder kümmern kann?
In dem Fall kommen zwei verschiedene Gesetze in Frage, die Unterstützung bieten. Zunächst mal SGB V, also die Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse. Die sehen für verschiedene Fälle der krankheitsbedingten Einschränkung oder Verhinderung der Haushaltsführung die Bereitstellung bzw. die Kostenübernahme für eine Haushaltshilfe vor.
Welche Fälle können das konkret sein?
Das ist tatsächlich recht kompliziert und differenziert geregelt. Also Grundvoraussetzung ist, dass es keine andere Person im Haushalt oder in der nahen Verwandtschaft gibt, die für die ausfallende Betreuungsperson einspringen kann. Also weder anderer Elternteil noch Lebensgefährte, Lebensgefährtin, weder Tante, Großeltern, Onkel, Cousinen und so weiter. Und ob und wie lange du dann Anspruch hast, hängt zum Beispiel davon ab, ob das Kind im Haushalt 12 Jahre oder jünger ist. Bei Kindern ab 12 Jahren wird die Haushaltshilfe nur gewährt wegen schwerer Krankheit oder wegen akuter Verschlimmerung einer Krankheit, insbesondere nach einem Krankenhausaufenthalt, nach einer ambulanten Operation oder wenn man nach einer ambulanten Krankenhausbehandlung nicht in der Lage ist, den Haushalt zu führen.
Für wie lange besteht denn dann der Anspruch?
Höchstens 4 Wochen. Lebt aber ein Kind im Haushalt, das jünger als 12 Jahre ist, dann kann in den genannten Fällen sogar ein Anspruch für 26 Wochen bestehen. Für Eltern mit einem Kind bis 12 Jahren gibt es auch diese Leistung, wenn die Mutter oder der Vater häusliche Krankenhilfe in Anspruch nimmt oder an Rehabilitations- oder Vorsorgemaßnahmen teilnimmt, ambulant oder stationär. Und auch wenn während der Schwangerschaft der Haushalt nicht weitergeführt werden kann, besteht der Anspruch auf Haushaltshilfe.
Was sollte ich tun, um diese Leistung in Anspruch nehmen zu können?
Der Weg, sie zu bekommen, läuft zunächst über den Arzt. Der muss eine entsprechende Verordnung ausstellen, die bei der Krankenkasse vorzulegen ist. Manche Krankenkassen dehnen diese Leistung sogar auch über den gesetzlichen Mindeststandard hinaus aus. Die Krankenkasse vermittelt die Haushaltshilfe oder gibt Tipps und Hilfen, wie man unter freien Trägern oder privaten Anbietern Haushaltshilfen finden kann.
In welchem Kostenrahmen bewegt sich das?
Für diese Leistung ist eine Zuzahlung im Rahmen der üblichen Zuzahlungsregelungen zu leisten.
Besteht ein Rechtsanspruch auf diese Leistung?
Ja, der besteht. Aber eben nur unter den vorgegebenen Bedingungen, die halt durchaus etwas kompliziert sind. Und sollte die Krankenkasse die Voraussetzungen als nicht gegeben ansehen und dieser Weg daher nicht klappen? Oder sollte die Leistung vielleicht auch enden, weil die zeitliche Höchstdauer überschritten ist oder weil die Krankenkasse auch keine nächtliche Betreuung zur Verfügung stellen möchte, dann kann unter Umständen über das Jugendamt auch Hilfe beantragt werden.
Und wie sieht das dann konkret aus?
Das geschieht dann auf der Grundlage von § 20 Kinder- und Jugendhilfegesetz. Und da heißt es Familienpflege. Konkret steht dort, fällt ein alleinerziehender Elternteil oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen aus, so soll unter der Voraussetzung, dass die Angebote der Förderung des Kindes in Tageseinrichtungen oder in Kindertagespflege nicht ausreichen, das Kind im elterlichen Haushalt versorgt und betreut werden, wenn und solange es für sein Wohl erforderlich ist. Die Altersgrenze für ein Kind liegt hier bei 14 Jahren. Diese Leistung gilt als Sollleistung. Das bedeutet, in der Regel besteht ein Rechtsanspruch dann, wenn die Anspruchsvoraussetzungen plausibel dargestellt und nachgewiesen sind.
Kommen wir zum Schluss. Wir haben uns jetzt den aktuellen Stand der Kinderbetreuung in Berlin angeschaut. 3 Bereiche von Kinderbetreuung vorgestellt, Regelbetreuung in Kita und Hort, ergänzende Kinderbetreuung außerhalb der klassischen Kita- und Hortzeiten und die Betreuung im Notfall. Wir hoffen, wir konnten einige Anregungen und auch Sicherheiten vermitteln, denn so einiges ist ja gesetzlich geregelt. Nichtsdestotrotz, wenn ihr Fragen habt zu diesen Bereichen, könnt ihr uns immer gern eine Rückmeldung geben. Ihr könnt euch von uns beraten lassen und nochmal nach konkreten Anregungen fragen. Wir möchten euch auch gern ans Herz legen, unsere Angebote zu nutzen, sei es die Beratung zum Thema Kinderbetreuung oder auch andere Schier-Angebote zu nutzen, bei denen ihr euch austauschen und vernetzen könnt. Ihr könnt auch jederzeit über unseren Schier-Verteiler Anfragen übers schwarze Brett formulieren und dann schauen, ob sich da andere Alleinerziehende angesprochen fühlen, mit denen ihr euch dann in Kontakt setzen könnt. Und es besteht auch die Möglichkeit, hier über uns Aushänge zu machen und zu schauen, ob ihr dann Gleichgesinnte findet. Das war die heutige Podcast-Folge. Über Fragen, Wünsche oder Anregungen freuen wir uns per E-Mail an kontakt@schia-berlin.de oder über unsere Webseite www.schia-berlin.de.